ARD.
Von den Konzertbildern, die im Programmheft sind, unterscheiden sich die Menschen dann stark, die auf der Bühne sind. Da wird sehr oft idealisiert und in meinen Augen zu viel. Und dann kommen die Musiker und es beginnt so eine Anarchie, weil überall ist eine andere Melodie zu hören. Das ist fantastisch.
Klick, klick. Und dann geht's weiter. Da, da, di, da, di, da. Klick, 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 klick. Ja, war sehr störend.
Ich will nicht stören. Ja. Mir ist ganz klar, ihr macht die Musik und ich möchte das begleiten und ich will aber nicht stören. Haare, wenn sie nicht gewaschen sind, das kann ich nicht retuschieren. Das geht nicht.
Wie oft kommt das denn vor?
Ja, häufiger als man denkt.
Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Wenn ihr mal auf unserer Website brso.de oder auf unserem Insta-Kanal stöbert, dann bekommt ihr so einiges an Fotos von unserem Orchester zu sehen. Wie wir am Baugrund von unserem zukünftigen Konzerthaus im Münchner Werksviertel posieren zum Beispiel. Oder natürlich auch das BRSO in Action bei Proben und Konzerten aus unterschiedlichsten Blickwinkeln abgelichtet. Und natürlich auch Einzelporträts von allen unseren Musikerinnen und Musikern findet ihr dort. Auch für Konzertankündigungen brauchen wir schöne Orchesterbilder, für Programmhefte, CD-Booklets und. So gut wie alle diese BRSO-Bilder stammen von unserer Haus- und Hoffotografin Astrid Ackermann. Sie habe ich heute in diese Podcast-Folge als Gast eingeladen, denn durch ihre Fotolinse hat Astrid einen ganz besonderen Blick auf unser Orchester. Als unsichtbare Beobachterin begleitet sie unser Musikerkollektiv seit vielen, vielen Jahren. Sie kennt uns in- und auswendig und mit ihrem geschulten Auge sieht sie Dinge, die anderen vielleicht verborgen bleiben. Zusammen mit Astrid sprechen wir darüber, ob man Musik fotografieren kann. Wir klären, wie Orchestermusiker und Musikerinnen sich so als Models machen. Und Astrid verrät uns auch, bei wessen Bildern sie besonders viel retuschieren muss. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Astrid, das ist total ungewohnt, dich heute mal ohne Kamera in der Hand zu sehen. Ich freue mich aber sehr, dass wir heute einfach mal sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Ja, wir sitzen wieder mal in unserem BRSO-Container im Werksviertel Mitte und ich freue mich sehr auf unser Folgenthema. Das ist heute, ich habe heute leider kein Foto für dich. Ein geflügeltes Zitat aus der Sendung Germany's Next Topmodel. Ich glaube, die meisten von euch werden das auch kennen. Wie sieht's bei dir aus, Astrid? Schaust du diese Sendung? Kennst du sie?
Ich habe ja einen Sohn und der schaut es natürlich nicht.
Er schaut es nicht? Wie alt ist denn dein Sohn?
15. Aber mit meiner Nichte habe ich das geschaut, als sie in dem Alter war. Insofern kenne ich das, aber es ist schon ein paar Jahre her.
Magst du mal so spontan sagen, ist das eine Sendung für dich?
Was nee, sagst null. Du? Null. Es ist 10 Minuten, kann man das schon anschauen, oder? Aber ansonsten, es wiederholt sich leider alles immer so ein bisschen.
Ich dachte jetzt so als Fotografin wäre es
Tipps,
vielleicht,
dass ich Tipps abhole von den Modefotografen.
Genau. Zum Beispiel. Ja, vielleicht nimmst du beruflich was mit.
Inspirationen.
So für unsere Orchesterlandschaft. Genau. Also auch wenn diese Sendung vielleicht fragwürdig ist, fanden wir den Titel irgendwie doch passend zu dieser Folge. Quasi Musiker versus Models. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, Astrid, dass du heute wirklich kein Foto für mich hast. Ich hasse es, fotografiert zu werden.
Ich
aber
auch.
Du auch?
Ja.
Das ist ja interessant.
Na klar.
Okay, dann müssen wir darauf echt gleich nochmal eingehen. Das ist nämlich genau die Andersrum-Perspektive, finde ich auch spannend. Wie sich aber Musiker so als Fotomodelle machen und was du alles als Fotografin so bei uns im BRSO erlebst, darüber reden wir gleich. Astrid, zuerst einmal die Basics zu dir. Was genau machst du eigentlich beim BRSO?
Das kann man schwer auf einen Satz runterbrechen, denn das ist so vielseitig, was ich mache. Das hat so eine enorme Spannbreite von Reportagen. Wenn ich euch begleite auf den Orchesterreisen oder auch vor und nach dem Konzert. Am wichtigsten, glaube ich, ist, ich mache die Dinge, die auf der Bühne stattfinden, eure Konzerte begleiten für die Presse, Vorankündigungen, Kritikbesprechungen. Dann mache ich Porträts von euch und ich versuche, Stimmungen einzufangen, wie ein Konzert entsteht.
Das sind tatsächlich sehr viele Aspekte und auf die möchte ich natürlich heute zusammen mit dir unbedingt eingehen. Dann frage ich mich aber, wann war das denn ungefähr? Wann entstand dieser Kontakt zum BSO?
Schon über 20 Jahre.
Wahnsinn.
Ich bin schon über 20 Jahre dabei.
Dann hast du wirklich schon viel von uns gesehen und mit uns gemeinsam erlebt. Könnte das rein theoretisch jede Fotografin oder jeder Fotograf, was meinst du? Oder braucht es doch wirklich ganz spezielle Fähigkeiten, um im Orchesterleben gute Fotos zu machen?
Ich glaube nicht, dass das auf meine Person zugeschnitten ist, aber ich habe ja Klavier studiert. Mhm. Und Musik hat mich mein ganzes Leben schon begleitet und ich liebe das, bei euch bei den Proben fotografieren zu dürfen, auch im Konzert. Generell sollte man sich vorsichtig bewegen bei euch, auf der Bühne auch, weil da liegt ja schon einiges rum. Aber ich glaube, könnte das jeder machen? Nö, sei jetzt mal nein.
Du hast gerade gesagt, man muss sich oft, darauf kommen wir ja gleich auch, auf die Situation, in der du konkret mit uns arbeitest, man muss sich sehr vorsichtig bewegen. Naja, das ist ja schon mal ein Aspekt. Also ein Trampel als Fotograf, sage ich jetzt mal blöd, wäre vielleicht deplatziert. Muss man wirklich so ein Feingespür haben? Wie bewegt man sich lautlos? Wie schafft man es nicht zu stören?
Wie schafft man es nicht zu stören, ist wahnsinnig wichtig. Denn eigentlich ist der Fotograf ja bei der ganzen Probe, stört ja. Jede Person, die zusätzlich auf der Bühne ist, stört. Und jetzt bin ich nun mal gern, ich sitze ja zwischen euch, wie du weißt. Ich setze mich ja gern irgendwo hin, gern auch so am Boden und dass ich halt eine gute Perspektive habe. Wenn ich dann da jetzt so huste oder die ganze Zeit so laut bin und auch störe oder eine laute Kamera hätte, da wäre ich nach 5 Minuten draußen. Vielleicht dass ihr mich duldet, ist ja sowieso super. Man muss das ja auch eigentlich so rumsehen.
Ja, schwierig manchmal, aber wenn wir dann die Ergebnisse sehen, sind wir wieder versöhnt. Du hast gerade schon die Musik in deinem Leben erwähnt. Du hast gesagt, du hast selber auch ein Instrument gespielt. Spielst du jetzt noch ein Instrument? Erzähl noch ein bisschen mehr zu deiner jetzigen Verbindung zur Musik oder auch überhaupt, was du schon mit Musik alles Prägendes erlebt hast.
Ja, ich habe am Hochskonservatorium ein Semester Klavier studiert. Mir war aber klar, dass das nichts für mich ist. So,
warum das
denn? Och. Ich muss ja sagen, die anderen waren alle viel besser. Das hat mich so ein bisschen gestört.
Das kenne ich, das Gefühl. Ich habe es trotzdem weitergemacht.
Ich weiß, ja, aber irgendwie dann, ich wollte auch, nee, das war nichts. Also ich hatte da kein Gefühl, ich habe keine Perspektive für mich gesehen. Mhm. Dann mein erstes Instrument war ja Gesang. Ich wollte ja ursprünglich Gesang machen, aber dann hatte ich einen Stimmbruch mit 14, 15.
Das muss ich mir jetzt mal erklären. Also ich glaube, da haben jetzt viele auch ein Fragezeichen im Kopf. Seit wann hat eine Frau einen krass, Stimmbruch? Ne? Und ging der bei dir nach oben? Weil so wahnsinnig tief sprichst du jetzt irgendwie auch nicht.
Ich konnte wirklich das dreigestrichene C mühelos singen, mühelos.
Und du wärst so mit fast eine Königin der Nacht gewesen.
Absolut, ja, absolut.
Stimmbruch. Wir alle kennen das bei den Jungs in der Pubertät. Die Stimme wird erstmal rau und brüchig. Nach dem Stimmbruch klingt sie dann deutlich tiefer. Doch nicht nur Jungs, auch Mädchen kommen in den Stimmbruch. In beiden Fällen hat der Stimmbruch hormonelle Ursachen. Durch das Testosteron wächst der Kehlkopf, die Stimmbänder werden länger und dicker und schwingen deswegen langsamer. Die Bänder funktionieren dabei ähnlich wie eine Klaviersaite. Je länger sie ist, desto tiefer wird der Ton, den sie erzeugen. Mädchen produzieren in der Pubertät weniger männliche Sexualhormone. Ihr Kehlkopf wächst also nicht so stark wie der von Jungen. Deswegen klingt die Stimme der Mädchen nach der Pubertät nur wenig tiefer. Durch den Stimmwechsel sinkt der Tonhöhenbereich beim normalen Sprechen bei Jungen um rund eine Oktave, bei Mädchen in der Regel bis zu einer Terz.
Ich habe ja auch viel gespielt. Ich war ja auch Organistin mit meiner Schwester. Wir sind im Kloster aufgewachsen und haben da, das war so ein Wallfahrtsort, und haben da hoch und runter Messen, Hochzeiten, Beerdigungen, alles was anfiel, gespielt. Und dann mit 14 habe ich einen Stimmbruch bekommen. Das heißt, ich konnte dann wirklich gar nicht mehr so, meine Stimme hatte nicht mehr die Kraft und ich konnte nicht mehr hochsingen.
Aber ich habe den Eindruck, es war auch nicht so schmerzhaft, dass du jetzt quasi sowohl vom Klavier als auch vielleicht vom Singen ein bisschen loslassen musstest. Waren das dann die Gründe, warum schließlich der Weg dich zur Fotografie geführt hat?
Ganz ehrlich, da so vorne immer stehen und sich präsentieren, das war eh nie so meins. Und auf der Bühne musst du das ja. Auf der Bühne bist du ganz vorne und die Leute schauen dich an. Das finde ich schon sehr herausfordernd. Nein, ich habe dann eine Kamera geschenkt bekommen. Ich war 18. Ich bin ja in dem Kloster, es war ein Franziskanerkloster und die Mönche waren ja alles meine Opas. Ich hatte eine Traumkindheit. Und dann, ich wusste ja überhaupt nicht, was ich dann machen soll. Das Klavierstudium, so mochte ich nicht mehr. Und dann habe ich ein bisschen Kunstgeschichte. Und das war aber auch nur so ein bisschen, es war auch nicht so toll. Und dann hat mir ein Bruder eine Kamera geschenkt. Mhm. Er hat gemeint, Astrid, du wirst entweder Restaurateurin. Kannst du dir das vorstellen? Ich komme aus Groß Heubach. Ich wusste gar nicht, was das ist. Oder schau mal, hier ist eine Kamera. Vielleicht interessiert dich das. Und dann bin ich da so los und habe fotografiert. Und dann dachte ich mir, ich mache genau das. Und habe mich dann so auf eine Aufnahmeprüfung vorbereitet. Ich habe das ja studiert hier in München. Und ich bereue das überhaupt keinen einzigen Tag. Es ist mein Traumberuf. Und ich bin bei euch. Es ist ein absoluter Traumberuf, den ich habe.
Und du strahlst das auch tatsächlich aus. Diese Freude, muss ich echt sagen, die überträgt sich dann auch, obwohl ich Fotografieren hasse. Aber ich nehme das immer wahr, dass du wirklich Spaß an deinem Beruf hast. Lustig, dass man im Kloster eigentlich so Berufsberatung, muss ich sagen, bekommt, hätte ich nicht gedacht. Aber ist ja toll, ein Glück, oder? Dass du dass ja, so ein Schlüsselgeschenk bekommen
und die hast. Die hatten ja teilweise auch ein Studium. Mhm. Die hatten so eine Perspektive. Es war irgendwie, die haben mich mein Leben einfach begleitet, mich und meine Schwester. Es war einfach schön.
Toll. Ich hake jetzt doch nochmal nach bei dem, was wir eben angesprochen haben, den speziellen Qualitäten, die man vielleicht braucht, um Musikerinnen und Musiker zu fotografieren. Weil ich habe jetzt schon den Eindruck, dass du sehr in diesem Leben einfach emotional auch drin steckst. Hast du wirklich den Eindruck, wenn du auf der Bühne bist, dich schon auch in diese Situation einfühlen zu können, so ungefähr, weil du meinst, du hast das überhaupt nicht gemocht, im Rampenlicht stehen. Also das heißt, dir ist ja emotional das irgendwie auch vertraut, wie stressig das oft sein kann.
Ich verstehe das absolut auch. Wenn ich Backstage fotografiere, ist es mir ganz klar, dass man das eigentlich als fotografiert werdender gar nicht möchte. Mhm. Mir ist das klar, aber es sind dann immer so schöne Szenen und ich habe das Gefühl, ihr vertraut mir auch, dass ich jetzt da keine Fotos von euch mache, die euch irgendwie in einem schlechten Licht darstellen lassen, sondern ich möchte ja einfach zeigen, wie ist der Prozess. Also ich möchte diesen Prozess begleiten, von der Probe bis zum Schlussapplaus. Und hinter der Bühne entstehen ja auch oft Situationen, die sind lustig und das gehört ja dazu.
Zum Beispiel, fällt dir gerade was ein?
Die Einspielbedingungen fallen mir da immer ein. Wir könnten ein Buch machen, Einspielmöglichkeiten für Hornisten oder für Tubisten. In welchen Kisten ich da manchmal die Musiker entdecke, wo sie sich einspielen, ist lustig.
Weil die Backstage-Bedingungen etwas fragwürdig und schwierig sind.
Meistens. Vorne ist es oft glamourös und dahinter ist es oft ganz anders einfach.
Stimmt, ich habe auch schon lustige Bilder von dir gesehen. Ja, die haben wirklich ihre Instrumentenkisten und da spielt sich eine Menge ab. Von Üben bis Umziehen und irgendwelche Essenssachen horten. Tatsächlich hast du da schon Schönes festgehalten. Du hast jetzt gerade schon ein paar Orte erwähnt. Kommen wir nämlich nochmal konkreter zu deinem Arbeitsplatz. Die Bühne, hinter der Bühne. Und du sagst, du begleitest auch den Prozess bis zum Ende eines Konzerts. Astrid, viele können sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen. Du kannst ja nicht während des Konzerts wie in den Proben auf der Bühne rumspringen. Wo bist du denn da?
Das ist das Problem. Warum kann ich nicht auf der Bühne sein?
Ja, du spielst dann halt doch nicht mit.
Ja, ich fotografiere viel lieber Proben. Weil da bin ich mitten unter euch und da bin ich mit dabei. Da kann ich mit einer anderen Brennweite auch arbeiten. Auch den Dirigenten, da kann ich meine Perspektive wählen. Und im Konzert kann ich halt nur so ein bisschen außen sein. Da kann ich natürlich, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, wenn so der Schlussapplaus ist, gehe ich manchmal auch so ein bisschen vom Rand auf die Bühne.
Das habe ich gemerkt, aber während des Spielens, ehrlich gesagt, habe ich dich nicht irgendwo entdeckt.
Nee, das geht nicht. Das
hatten wir aber auch schon alles, muss ich jetzt sagen. Das warst dann jetzt nicht du, es war ein anderer Mensch, aber es war sehr lustig. Also da haben wir dann mitten in die dramatischsten, sage ich mal, dramaturgisch wichtigsten Pausen in Auswärtskonzerten plötzlich gehört, klick, klick. Und dann ging es weiter. Da, da, di, da, di, da. Klick, 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 klick. Ja, war sehr störend.
Ich will nicht stören. Ja. Mir ist ganz klar, ihr macht die Musik und ich möchte das begleiten und ich will aber nicht stören.
Das heißt, also Konzert lässt du geschehen und dann schaust du beim Schlussapplaus, was du noch einfangen kannst.
Genau, so an Emotionen, da passiert ja viel.
Auf der Bühne, hinter der Bühne und dann gibt es natürlich eben, wie du gerade gesagt hast, die Konzertsituation, wo du auch versuchst, vieles einzufangen, sofern es geht, ohne stören. Und dann gibt es natürlich auch die Reisen. Und da bist du auch ganz oft dabei. Astrid, was ist das für dich? Ist das ein Freudenmoment, wenn du mit uns auf Reisen
Absolut.
Gehst?
Absolut. Ja. Es ist für mich, es ist toll und es ist mega anstrengend für alle.
Beschreib mal, was ist so anstrengend für dich? Man denkt ja, du machst doch das Gleiche.
Oh, genau.
Und dann ist es einfach doch schöne Atmosphäre, das Ganze mal woanders zu machen. Was ist anstrengend?
Ja, die Reisen erstmal, das Gepäck, das Geschleppe. Du siehst meinen riesen Rucksack, den ich da immer mit mir rumschleppe. Die ganzen Objektive, die Kameras, vielleicht noch ein Blitz. Du musst dich ja auf jeden Saal neu einstellen. Das heißt, ich bin immer schon eine Stunde vorher da. Dann kriege ich ja auch zugewiesen, wo darf ich denn sein während des Konzerts, wo darf ich nicht sein.
Wer macht das überhaupt? Wer weist dich denn dazu? Gibt es da einen Saalwächter, der sagt, hier dürfen Sie stehen und dann nicht?
Es gibt je nach Land extrem harte Bedingungen. Ich hatte sogar mal jemanden, der mich persönlich begleitet hat, damit ich nicht auf die Bühne dann gehe. Der war die ganze Zeit hinter mir.
Nein, du hattest einen Bodyguard.
Ich hatte quasi einen Bodyguard im negativen Sinne.
Wenn wir als Gruppe reisen, haben wir das manchmal auch Spaß, auch schon so ein bisschen hier im Podcast als Klassenfahrt bezeichnet. Ja, also es ist halt wirklich eine Gruppenunternehmung. Wie fühlst du dich denn dann eigentlich? Bist du wirklich Teil der Gruppe, obwohl du, ja, ich sag mal, das Ganze doch irgendwie auch von außen betrachtest?
Ich fühle mich eigentlich immer ein bisschen außen. Ich sage ja auch immer, ich bin gar nicht da. Habe ich schon gesagt zu euch, oder?
Ja.
Weil ich will ja gar nicht, dass ihr immer dann so in die Kamera schaut. Ich will das ja dokumentieren. Ich möchte ja auch keine gestellten Fotos machen, in der Regel, sondern ich möchte dokumentieren, was passiert. Und da passiert ja genügend. Und wenn ich aber dann da wäre, könnte ich es nicht dokumentieren. Also als Fotograf bist du immer nicht im Geschehen, sondern du bist immer außen. Du siehst das Ganze durch deine Kamera, durch den speziellen Ausschnitt. Du bist Beobachter.
Was beobachtest du denn im Unterschied zu Fotos oder Momenten hinter der Bühne und auf der Bühne auf Tourneen im Vergleich jetzt mal zu Heimspielen bei uns in München? Gibt es da wirklich Unterschiede? Was fängst du da ein, was es zu Hause nicht gibt?
In der Regel sind die Konzerthäuser, die wir besuchen in anderen Ländern, haben die wahnsinnig tolles Licht. Ich okay. leide ja unter den Lichtbedingungen, die hier sind. Also die Bedingungen hier sind hinter der Bühne unglaublich eng. Ich kann oft gar keine Bilder machen, weil es so krass eng ist. Es ist kein Platz. Und wenn ihr unterwegs seid, haltet ihr euch auch viel mehr Backstage auf als hier zu Hause. Also unterwegs ist mehr Leben. Ist halt einfach mehr dann noch da.
Klar, weil wir uns auch im Saal einspielen. Oft kommt man erst vor den Konzerten an die Instrumente, dann geht man möglichst früh hin. Verstehe ich. Klar, ist für dich ein bisschen mehr Zeit, in denen du nach schönen Bildern Ausschau halten kannst.
Ja, und das ist so toll. Ich bin ja immer schon 1-2 Stunden früher da, weil ich eben erst die Plätze zugewiesen bekomme fürs Konzert. Und dann ist es ja immer leer und ganz ruhig. Und dann kommen die Musiker und es beginnt so eine Anarchie, weil überall ist eine andere Melodie zu hören. Es wird immer lauter. Das ist fantastisch.
Da müsstest du ja fast filmen, Astrid, um das auch ein bisschen akustisch einzufangen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
Aber manchmal nur zwei Arme, das ist das Problem. Mhm. Ich denke mir oft, boah, das wäre jetzt ein super Film. Aber das muss ich immer entscheiden. Kunst ist ja auch immer eine Entscheidung zu treffen und dann seine Kunst darin zu machen.
Du hast ein bisschen auch von Schwierigkeiten gesprochen, dass es wirklich anspruchsvoll ist, über die Bühne zu schleichen und nicht zu stören. Dann auch von Lichtverhältnissen, ist einfach ganz klar, gehört zu deinem Beruf. Fühlst du dich denn bei deiner Arbeit trotzdem von uns auch wertgeschätzt?
Absolut. Mhm. Absolut. Also ich sehe eigentlich immer nur lächelnde Gesichter. Also ich glaube auch, dass man das spürt. Ich bin gern bei euch, aber ihr habt auch jetzt eigentlich nichts dagegen, dass ich da bin, oder?
Ja, ich erschrecke mich manchmal, wenn ich merke, oh Gott, sie ist da. Da habe ich das Gefühl, ich werde irgendwie total verkrampft. aber es ist natürlich nicht dein Fehler. Es ist einfach wirklich mehr so, dass ich wirklich etwas schwierig finde, wenn man weiß, jetzt ist eine Kamera auf einen gerichtet.
Das kann ich
Hast du nicht gerade mal einen Tipp? Also vielleicht auch für andere, die das
ich
haben?
Ich bin doch gar nicht da, Anne.
Ich sehe dich da. Halt leider trotzdem. Manchmal, es geht halt nicht anders. Du bist dann dennoch nicht unsichtbar, so charmant du das auch machst. Komm, jetzt gib mir mal einen Tipp. Was kann ich machen, wenn ich sofort denke, oh Gott.
Einfach ausblenden.
Sich auf was anderes konzentrieren.
Ganz genau.
Okay, ich versuch's beim nächsten Mal wieder. Du hast eben so schön gesagt, du versuchst Stimmungen und auch durchaus musikalische Momente einzufangen. Wie gelingt einem das eigentlich? Weil Musik ist eigentlich nur hörbar. Was sind so für Aspekte, die auf einem Bild drauf sein müssen, damit eine musikalische Stimmung eingefangen werden
muss? Das kommt auch ein bisschen drauf an. Ich fotografiere ja auch den Dirigenten. Mhm. Und da möchte ich eigentlich schon, dass in seinem Gesicht Musik ist und die passende Bewegung dazu. Aha. Also ich höre die Musik und dann gucke ich, wie könnte jetzt, das Gesicht muss irgendwie zu der Musik passen. Es kann ja auch wirklich ein Kampf sein. Also man kann auch diesen Kampf sehen, den er manchmal hat, dieses Angestrengte und Angespannte oder wenn einfach das beim zweiten Satz dieses Ruhige, das Entspannte und das möchte ich im Gesicht und in den Händen sehen. Und dann arbeite ich halt so mit verschiedenen Belichtungszeiten, dass man mal so einen Wischer sieht in den Händen oder dass es eingefroren ist. Also das sind aber nur so Nebenaspekte. Die Musik muss in den Gesichtern sein. Schwierig ist es natürlich bei Blasinstrumenten, weil dann hast du das Instrument vorm Mund. Das ist immer schwierig zum Fotografieren, ganz ehrlich. Deswegen versuche ich dann auch eigentlich gar nicht im Moment des Spielens das Foto zu machen, sondern dazwischen. Also wenn der Blick zum Dirigenten ist oder das Instrument wird angeschaut oder irgendwas in der Art. Weil nur beim Spielen ist es oft platt, also 1:1. Das transportiert das Gefühl nicht.
Interessant, also du versuchst tatsächlich auch viel über die Leitung des Orchesters und deren Mimik, also sprich Dirigentin und Dirigenten, diesen Ausdruck einzufangen. Ist ja auch klar, sie führen ja durchaus auch mit dem Gesicht, mit dem Gesichtsausdruck. Fällt dir jetzt gerade jemand ein, der für dich an Dirigentin oder Dirigenten ein sehr beliebtes Fotomodell in dieser Hinsicht ist? Also wer zeigt viel über die Mimik? Weil ich meine, die Leute sind ja unterschiedlich, ne? Also manche sind auch vielleicht nicht so stark
mit dem Simon involviert. Natürlich. Mhm. Auch Maris Jansons war unglaublich expressiv. Und zwar Simon natürlich auch. Man sieht auch ihm an, dass er da lebt. Es gibt ganz viele, die können das nicht zeigen. Aber die, weiß nicht, ich würde jetzt also...
Für die hast du leider kein Foto.
Doch, ich habe immer ein Foto, aber es... Es wird halt dann manchmal nicht genommen.
Ah, dazu kommen wir auch gleich. Wird nicht genommen, klingt auch irgendwie ein bisschen frustrierend. Also wir haben schon gehört, normalerweise begleitest du uns quasi unsichtbar bei dem, was wir sowieso im Orchesteralltag machen. Aber es gab neulich auch eine andere Situation. Ein großes Fotoshooting des BRSO. Neue Website, jeder sollte neu abgelichtet werden. Und du hast das Ganze ja bildhaft auf die Beine gestellt sozusagen. Wie lief das ab, Astrid?
Es war erstmal die Aufgabe, wie fotografiere ich ein Orchester? Ihr seid eine Gruppe, aber jeder Einzelne von euch ist ein Solist. Ihr seid eigentlich alle gleichberechtigt. Wie fotografiere ich das, dass sowohl das einzelne Bild als auch, wenn wir die Bilder aneinander machen, ein Bild ergibt?
Ach, wie eine Collage meinst du?
Eine Collage.
Mhm. Und wie hast du das hinbekommen?
Ich habe mir dann erstmal überlegt, was machen wir? Ihr habt kein Haus. Man kann ja auch die Musiker im Haus fotografieren, dann hast du immer so Merkmale, ah, das ist dann da und da. Das ging ja in dem Falle nicht. Wir hatten erst das fotografiert, wir hatten erstmal so verschiedene Experimente gemacht, so mit einem dunklen Hintergrund oder mit Stoff oder sowas. Das war auch alles gut, aber dann habe ich dieses Spielzeitheft gesehen mit den Farben, mit den neuen. Und dann dachte ich mir, ja, die Farben sind euer Zuhause. Und dann haben wir uns an diese Farbpalette gehalten und ich habe dann diese Hintergründe besorgt und habe euch in diesem zweifarbigen fotografiert. Jeder als ganze Person mit Instrument in der schicksten Kleidung.
Aber doch schwarz, ne? Also es sollte schon auch unsere Arbeitsklamotte
es
sein.
Es ist hundertprozentig eure Arbeitsklamotte und nicht schulterfrei. Also weil schulterfrei ist der Solist. Spaghetti ja, schulterfrei nein. Womit wir wieder bei dem Kleidungsthema auch wären.
Ja, das kann man hier wunderbar im Podcast auch nachhören, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Wir haben das hier ausführlich behandelt mit Melanie Rothmann. Also es zieht sich durch bis zum Fotoshooting, die Kleiderordnung.
Und die Herren natürlich im Frack.
Da ist nichts mit Spaghetti und witzig. Nein, ich meine, also da natürlich einfach Frack. Alle gleich.
Aber teilweise mit sichtbaren Mängeln, Anne. Da habe ich ganz schön viel retuschieren müssen. Ich sag's dir, ich will jetzt da.
Ist das lustig? Die sparen schon ganz schön an dieser Kleidung. Zum Beispiel, das muss ich jetzt doch mal sagen.
Die Bauchbinde. Die war teilweise so ausgefranst.
Das hängt halt mit dem Bauch zusammen, denke ich. Ach du meine Güte, was du da nicht alles retuschieren musst.
Ja, ja. Okay. Also gut, wir waren bei den zwei Farben und ich wollte bewusst kein Requisit. Ich habe nur einen Klavierhocker und einen Hocker für die Kontrabassisten gehabt. Ja. Aber eigentlich wollte ich, dass ihr einfach da steht und euch präsentiert.
Und ich muss wirklich sagen, mit Instrument ein Foto zu machen, finde ich tatsächlich schwierig.
Ganz schwer.
Kommt natürlich auch ein bisschen auf das Instrument an. Ne? Aber eine Geige, gut, noch schwerer stelle ich mir mit einem Cello vor. Irgendwie ist man nicht ganz frei körperlich. Man hat ja was irgendwie in der Hand und überlegt jetzt.
Wie ein Gepäck dann in dem Moment, weil es wird ja nicht bespielt. Also ist es wie ein Gepäckstück.
Genau, aber war nur ich da so ein bisschen schwierig? Oder wie hast du das gemacht, dass es irgendwie mit Instrument hingehauen hat? Dass es vielleicht doch auch eine freie und entspannte Situation war.
Naja, ich hatte ja doch ein Requisit dabei. Das hat ja die Assistentin gehalten, der Laubbläser.
Genau.
Und herrlich, ein Laubbläser, genial. Ja, mit diesem Laubbläser, ich hätte auch eine Windmaschine natürlich haben können, aber ich dachte mir, es ist vielleicht ein bisschen lustiger, weil mir ist das klar, man stellt sich dahin und es ist ja eine total nackte Situation. Man denkt sich, Hilfe, was soll ich denn jetzt hier machen? Und damit haben wir so ein bisschen bei den Frauen halt ein bisschen Wind in die Geschichte gebracht, in die Haare oder in die Kleidung so ein bisschen. Und das lockert ja per se ein bisschen auch auf. Mhm. Aber es nützt natürlich nichts, wenn du bist verkrampft und ich sag dir, sei jetzt nicht so verkrampft, das bringt dir gar nichts.
Klar, aber ich denke mal, das ist tatsächlich, weil wir heute so ein bisschen aus Spaß sagen, Musikerinnen, Musiker versus Models, natürlich hinkt der Vergleich sowieso schon in sich, aber das ist ja was man mit Fotomodellen wirklich auch machen muss. Ich meine, die haben auch diese Momente, wo sie nicht so richtig wissen.
Jeder hat es und ich habe das ja auch angeboten, es ist gar kein Problem, wir machen das jetzt heute mal, das sage ich ja immer. Du, und wenn das heute nichts ist, wenn ich heute kein Foto für dich habe, wir machen ein Nachshooting. Und dann kann auch jeder nochmal kommen, der sagt, da war ich jetzt ein bisschen so, mehr so klemmig, ich war jetzt nicht mein Tag. Ist ja ganz normal. Es ist ganz normal, dass das auch mal nicht der Tag ist, an dem man fotografiert werden kann. Okay. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es schlecht gelaufen ist. Wie gesagt, kein so Sessel zum Hinsetzen, kein Deko, sondern ich wollte das Ganze ein bisschen puristisch gestalten.
Ich finde, es ist super geworden, wenn du aber sagst, dass du mit den Bildern, die du sonst machst, Stimmungen einfangen willst und so weiter. Und jetzt hast du eben gesagt, du möchtest jeden Einzelnen und trotzdem ein Orchester insgesamt abbilden. Was sollte in ein, zwei Schlagworten für dich eigentlich
überkommen? Bäm. Es sollte Bäm sein. Und ich finde, wenn wir die ganzen Foto, also alle Bilder zusammen als Collage machen, dann hat es eine Lebendigkeit und eine Strahlkraft. Ihr habt ja dieses Jahr auch 75 Jahre Jubiläum. Es macht Wumms. Es hat eine Farbe, es hat eine Lebendigkeit.
Du kennst uns ja auch schon ein bisschen, Astrid, weil du mit uns reist und immer zwischen uns herumwuselst. Hat sich da bei diesem Fotoshooting auch so ein bisschen eine Grundcharakteristik von jedem rausgestellt? Also waren
natürlich.
So schüchtern ein bisschen mehr so, gab es auch Divas, die gesagt haben, Astrid, nein, das läuft ganz anders.
Wirklich?
Also ganz, ganz verschieden.
Mhm. Das ist aber auch spannend. Ich stelle mich dann auf jeden ein und ich höre dann auch immer zu und tue so, als würde ich das umsetzen. Das gehört sich auch so. Weil wenn ich dann sage, nee, also ich habe ja aber recht, das bringt ja überhaupt nichts. Ich gehe dann so ein bisschen, ja, dann machen wir das genau so. Letztendlich mache ich dann schon das, wie ich mir das vorstelle. Es dauert halt dann einfach ein bisschen, weil man muss halt diesen Prozess erstmal durchlaufen, dass ich dann das mache, was du möchtest. Und dann sagen wir, ja, jetzt nehmen wir mal den Stuhl weg und jetzt probieren wir es einfach nochmal. Also das ist auch ein bisschen so eine Hingabe an jeden Einzelnen, weil vielleicht musst du das auch mal machen, dass du dich dann da festhältst irgendwo und sagst, nein, ich brauche die Hand im Gesicht. Ich weiß natürlich, dass das jetzt meistens gar nicht so toll ist. Manchmal ist es super, aber man muss sich da auch erstmal frei arbeiten. Und es ist schwer, sich vor der Kamera zu präsentieren. Das ist einfach schwer.
Ich muss sagen, was ich so lustig daran finde, wenn jetzt so neue Fotos auf der Website sind, man hat so das Gefühl, es ist auch so ein Alterungsprozess des Orchesters dokumentiert. Ich glaube wirklich, dass das auch eine Rolle spielt. Die alten Fotos sind ein paar Jahre alt, jetzt ist man 10. festgehalten, plötzlich, 10. zack.
Ich habe auch viele gehört, die gesagt haben, oh nee, lass doch die alten Fotos.
Lass mich jung.
Da habe ich gedacht, ja, die Fotos, die habe ich ja ganz anders gemacht. Die habe ich in der Probe gemacht und habe euch einfach da so ein bisschen rausgehoben, ein Porträt gemacht. Die fand ich auch schön. Aber es muss jetzt auch mal was Neues her. Da haben manche wirklich sehr festgehalten, eventuell auch, weil sie halt schon 10 Jahre alt waren. Ich meine, wir altern alle. Mhm. Es gibt keine wirkliche Alternative dazu.
Nee, eine Alternative. Wunderbares Wortspiel.
Und das Altern ist ja gut, weil wir werden ja auch die meisten schlauer und lassen mehr los und es ist entspannter.
Also ich glaube, jetzt hast du echt neugierig gemacht nach dieser Beschreibung des Fotoshootings. Also schaut euch unbedingt auf der Website mal Astrids Werk an. Jede einzelne Musikerin, jeder Musiker sind neu abgelichtet. Das Ganze findet ihr auf unserer BSO-Website. Du hast schon ein bisschen über Dirigentinnen und Dirigenten erzählt, dir Ausdruck im Gesicht und dass du da ganz viel einfangen kannst. Was ist denn ein bisschen schwierig vielleicht auch an diesen Spezies, wenn du sie fotografieren musst? Was gibt's alles zu beachten?
Es gibt ganz viel zu beachten. Zum Beispiel, also ich komme meistens am ersten Probentag, damit wir die Fotos auch in Social Media veröffentlichen können. Der erste Probentag ist manchmal noch ein bisschen angespannt. Man kennt sich nicht, der Dirigent ist auch manchmal neu und dann ist das noch gar nicht so im Fluss. Oft, manchmal auch nicht, aber oft ist es einfach noch nicht im Fluss. Das heißt, im Gesicht spielt sich noch nicht so viel ab.
Ach lustig, das siehst du wirklich. Natürlich. Du siehst, dass es so die Anfänge sind, und sich zusammenzuraufen.
Und ich sehe ja auch immer, ist da eine Anspannung beim Dirigenten oder bei der Dirigentin. Neues Orchester, ich meine Nervosität. ist ja auch bei euch manchmal dann da, aber ist da am Pult auch oft eine Nervosität da und das sieht man ja immer im Gesicht. Dein Gesicht hast du ja eigentlich nicht in der Hand.
Natürlich, ja.
Und dann denke ich manchmal, uff, ich gehe jetzt wieder und komme morgen.
Und machst du das öfter,
ja,
dann?
Mhm. Weil dann, das bringt dann nichts.
Und du merkst wirklich einen Unterschied?
Absolut.
Okay. Und was gibt es sonst noch zu bedenken? Ich meine, es ist ja auch oft eine rechte Frage. Dann sind die Menschen vielleicht eitel. Agenturen stehen dahinter. Erzähl noch ein bisschen.
Agenturen stehen dahinter. Das ist sehr schwierig. Immer mehr wollen die Fotos vorher sehen. Es verzögert natürlich dann den Prozess. Manchmal dauert es 1-2 Tage, manchmal auch 3, bis die Fotos freigegeben werden. Und oft sind mir die Kriterien wirklich schleierhaft. Weil wir wollen ja doch Emotionen vermitteln. Also ihr mit der Musik, ich mit den Bildern. Und die ausdrucksstarksten Bilder werden leider oft abgelehnt.
Mit welcher Begründung?
Keine. Ich erfahre eigentlich nie eine Begründung. Aha. Also ich schicke dann 30 Bilder. Also ich mache die Fotos, dann gehe ich nach Hause, bearbeite die mehr oder weniger, also schon meistens mehr. Und dann schicke ich die und dann schaut der Dirigent, die Dirigentin drauf und das Management von dem Dirigenten. Und dann geben die einfach nur durch, nicht freigegeben, nicht freigegeben, nicht freigegeben, nicht freigegeben.
Und was bleibt dann übrig?
Naja, von 30 manchmal nur 5.
Und was ist dann da wirklich, was dich enttäuscht? Du sagst, das sind eigentlich nicht die Bilder, die ich spannend findet.
Ja, die emotionalen Sachen, die emotionalen, da ist halt dann der Gesichtsausdruck sehr freudig oder sehr verschlossen und dann die Hand geballt oder auch nicht. Das fällt meistens weg.
Eher neutralere Bilder bleiben über die glatten.
Oft bleiben leider nur die glatten übrig.
Oh, das muss frustrierend sein, wirklich. Also, weil ich meine, wenn du dein Herz wirklich an andere Bilder hängst
und dann höre ich
dann wieder, da ist das drin.
Warum machst du nicht mal emotionalere Fotos? Und sage ich,
oh, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Wir beurteilen ja dann auch oft und wissen diesen Prozess dahinter nicht, dass vieles, was du toll fandest, abgelehnt wurde.
Genau.
Weil du gerade glatt gesagt hast, retuschieren ist ein großes Thema. Wie oft passiert das eigentlich, Astrid? Jetzt bleiben wir mal bei diesem, nehmen wir ruhig Solistinnen und Solisten auch mal mit rein.
Ja.
Die sind ja auch oft bei uns zu Gast, die lichtest du auch ab. Wie oft retuschierst du und was?
Ich sage ja immer, bitte sag den Solistinnen und den Solisten, ich komme, es werden Fotos gemacht, damit sie das wissen, damit sie sich darauf einstellen können. Wird auch immer gemacht, aber ich sehe schon oft im Gesichtsausdruck derjenigen, wenn ich mit der Kamera komme, da entgleiten die Gesichtszüge, weil sie es vergessen haben.
Na gut, man kann ja von einem auf den anderen Tag auch nicht 20 Kilo abnehmen oder kurz mal 20 Jahre jünger aussehen. Ich glaube, man hat dann oft tatsächlich Schiss, was wird da jetzt eingefangen?
Ja, und die wollen das halt eben auch oft sehen. Und natürlich mache ich dann da was. Also, ist mit den verknitterten Hemden, ist noch das Geringste. Haare, wenn sie nicht gewaschen sind, das kann ich nicht retuschieren, das geht nicht.
Wie oft kommt das denn vor?
Ja, häufiger als man denkt.
Das siehst du auf Fotos?
Na hallo? Klar, aber man muss auch sagen, es ist auch immer eine Lichtsache. Gerade jetzt im Herkules-Saal, ja, es gibt ja da eigentlich kein spezielles Konzertlicht. Es gibt nur dieses Licht von oben. Und da sage ich immer, das ist das Eimerlicht. Das ist quasi das Prinzip, ich schütze mit dem Eimer aus, das Licht von oben. Und da weißt du, dann ist oben der Kopf hell, die Nase ist hell, der Rest ist dunkel. Das heißt, die Augenschatten sind dann mal 10. Das ist kein Schmeichellicht, kein Beautylicht.
Ich bringe mir beim nächsten Mal eine Pultlampe von unten mit,
ja,
wenn
von
du
vorne,
da bist.
Von vorne, okay.
Wie bei der Badezimmerbeleuchtung, schön um die Noten drumherum. Wunderbar,
ja.
Okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie oft, du hast jetzt so ein bisschen von ungewaschenen Haaren und knittrigen Hemden gesprochen, wie oft ändert sich was im Gesicht, weil du Hand anlegst und noch retuschierst?
Ich würde mal sagen 70, 80%.
Was machst du da? Ich muss das einfach wissen.
Dies und das.
Dies und das. Okay, sehr also diplomatisch.
Man sollte die Person schon immer noch erkennen. Aber
das ist wunderbar. Ein kleines Ratespiel auf Social Media. Wer ist diese Woche da? Wunderbar.
Du weißt ja selber, von den Konzertbildern, die im Programmheft sind, unterscheiden sich die Menschen dann stark, die auf der Bühne sind. Da wird oft, sehr oft idealisiert und in meinen Augen zu viel. Ich lehne das ab, weil warum müssen wir alle aussehen wie 19? Das ist doch Quatsch. Wir müssen die Reife und das Wissen haben, so alt wie wir sind, aber die Optik muss sein wie 19 und das ist ja totaler Quatsch.
Da hat sich doch so einiges verändert in den letzten Jahren in Sachen Fotos von klassischen Musikerinnen und Musikern, oder?
Auf den Albumcovers steht ein Streichquartett nicht einfach nur so nebeneinander und lächelt in die Kamera. Nein, die Musiker werden zum Beispiel in einem urbanen U-Bahnhof ganz fancy in Szene gesetzt und abgelichtet. Manch eine Solistin könnte locker bei Germany's Next Topmodel mitmachen und wieder andere wagen sich an den neuesten modischen Schrei in Sachen Outfit für das neue Künstlerfoto. Eigentlich finde ich ja super, dass Fotografie als Kunstform hier auch mitmischt und es ein Anliegen ist, mehr mit einem Bild von einem Musiker zu sagen, als nur ein Gesicht oder ein Instrument zu zeigen. Aber ist das wirklich immer der Persönlichkeit des Künstlers entsprechend oder mischen da Plattenfirmen und Manager tüchtig mit, um die Musiker bestmöglich zu vermarkten? Wie seht ihr das? Schreibt mir doch mal, was ihr so über Künstlerfotos auf Insta, auf CDs oder Plakaten so denkt. Das würde mich total interessieren. Kontaktdaten, die findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Ja, bleiben wir nochmal bei dem, was du von Dirigentinnen und Dirigenten wahrnimmst. Ich habe den Eindruck, du kriegst da bestimmt auch Nuancen mit, die ich jetzt als Musikerin nicht wahrnehme.
Ja, du nimmst die wahr, aber oft weißt du nicht, warum ist das jetzt so passiert? Also ich habe so eine sehr interessante Erfahrung mal gemacht. Das ist schon ein bisschen her. Ich habe damals einen italienischen Dirigenten fotografiert für ein Plattencover. Da hat mich dann die Agentur angerufen, und sehr groß und ich dürfte ihn nur ohne Brille fotografieren, beim Dirigieren. Ohne Brille. Und da dachte ich mir, okay. Und ich, wie gesagt, das ist schon ein bisschen her. Und dann war ich so zwischen euch wieder gestanden. Er hatte natürlich eine Brille auf. Und dann dachte ich mir, komisch, aber sie ist doch ohne Brille. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Da habe ich mich halt ein bisschen zurückgehalten. Und dann, bestimmt nach einer Dreiviertelstunde, also es war ewig, schaut er zu mir, nimmt die Brille ab. Es war eine randlose. Also er sah super aus mit der Brille. Nickt mir so zu. Also für mich, okay, jetzt geht's los. Und dann dachte ich, okay, also gut. Dann habe ich die Fotos gemacht und war auch alles gut. Aber dann war natürlich das Verrückte, um zu zeigen, dass er eigentlich gar keine Brille braucht. Also er wollte in sein Dirigentenzimmer laufen und ist der Länge nach hingefallen. Einfach bam, bam, weil er das nicht gesehen hat. Und ich dachte mir, das ist doch verrückt. Wegen der Kamera, er ist ein Weltstar. Ich habe es nicht verstanden.
Ja, wegen der Eitelkeit. Er ist kurz über seine Eitelkeit gestolpert. Aber ich verstehe das auch. Ich werde auch nicht gern mit Brille fotografiert.
Warum? Erzähl.
Ich weiß nicht. Also irgendwie, finde ich, macht mich das oft sehr streng. Und da ich glaube ich, sehr ernst oft in den Probensituationen schaue, also manchmal, wenn ich die Fotos sehe, dann denke ich, um Gottes Willen, das sieht aus, als würde ich in der Mathe-Klausur sitzen. dann denke ich, jetzt mache ich das Ganze nicht noch extremer durch die Brille. Ist vielleicht auch ein Tick, keine Ahnung.
Ein Tick.
Astrid, lass uns ein Spiel spielen. Jetzt haben wir über Orchestermusikerinnen und Musiker gesprochen, über Dirigentinnen und Dirigenten, Solisten. Und jetzt kommen wir auch mal zu Komponisten. Das Dilemma ist ja, dass die meisten von denen wir Werke spielen, leider nicht in Fotografie existieren.
Schade, oder?
Gab es damals noch
schade?
Nicht. Unglaublich schade. Die Fotografie kam dann erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Und wir haben jetzt mal das Internet durchforstet, was es alles so für Fotos gibt. Man muss dazu sagen, diese ersten Porträts von Komponisten waren dann oft sehr steif. Die waren dann
Klar.
einfach so klassisch.
Nee, die mussten so steif sein.
Ja.
Weil die hatten ja eine Belichtungszeit teilweise von einer Minute. Die hatten Kopfhalterungen. Und da war dann der Kopf so drin gesteckt und dann mussten die eine Minute lang da sitzen.
Moment, Kopfhalterungen?
Ja, es gab Kopfhalterungen. Und dann mussten sie eine Minute stillhalten. Und deswegen sieht es so steif aus.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja. Boah, bin ich froh, dass wir das nicht haben. Okay, aber wir haben in jedem Fall dann das Internet mal durchforstet, besser gesagt unsere Redakteurin. Und es gibt ja nicht nur diese Fotos, sondern tatsächlich auch inzwischen ein paar Schnappschüsse. Ob die, von denen ich jetzt gleich spreche, wirklich existieren oder ob das eine Erfindung ist, das musst du einfach mal, ich sage mal, raten. Oder vielleicht weißt du es. Also Bild Nummer 1. Eine malerische Berglandschaft im Hintergrund. Ein Motorboot brettert mit Schmackes über den See. Das Wasser spritzt in alle Richtungen. Ganz schnittig am Steuer posiert der Komponist Giacomo Puccini.
Existiert.
Kennst du?
Nee.
Ist richtig. Ist Echt? Richtig, das Bild existiert. Und wir haben sogar den Luxus, dass wir uns das hier anschauen können.
Super.
Astrid, was siehst du? Also natürlich schwarz-weiß, logisch, für die Zeit. Was hat er für dich so für einen Ausdruck, wenn er da auf dem Boot...
Ja, ich rock das natürlich.
Auch schon einer, der Bam war.
Ja, aber hallo, natürlich.
Cooler Typ. Hätte ich nicht gedacht, ja. Lustig, du hast einen Punkt, wunderbar. Bild Nummer 2.
Ein älterer Herr mit Hut und feinem Anzug samt Krawatte und Einstecktuch bekleidet, sitzt auf einer Bank und strickt hochkonzentriert. Es ist der dänische Komponist Carl Nielsen. Gibt's das Bild, Astrid?
Glaube ich nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der sich so hat ablichten lassen. Wenn er es gemacht hätte, fände ich es Hammer, aber ich glaub's nicht.
In dem Fall falsch geraten, es gibt's tatsächlich. Ja, macht ja ganz ehrlich, das kann man ja wirklich nicht wissen. Ich zeig's dir schon mal, während ich dir nochmal genauer vorlese.
Herrlich.
Carl Nielsen hatte Herzprobleme. Seine Ärzte untersagten ihm jede Art von Anstrengung. Kein Komponieren, nicht einmal Lesen. Aber er durfte stricken. Und das tat er tatsächlich sehr gern und ausgiebig und wurde anscheinend dabei auch fotografiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja eh ein ungewohntes Bild, dass ein Mann strickt.
Zu der damaligen Zeit?
Zu der damaligen Zeit eh. Also heute sehe ich jetzt auch nicht viele Männer
stricken. Ah, in Berlin gibt's einen sizilianischen Strickclub für Männer.
Ist ja genial.
Ja, in der Wrangelstraße.
Woher weißt denn du sowas?
Weil ich da mal gewohnt habe und da habe ich oft Kaffee getrunken. Ich fand es herrlich.
Das ist wirklich herrlich. Ja. Bild Nummer 3. Tiefster Winter. Am Hof liegt kniehoch der Schnee. Ein in ein Pelzmantel gehüllter, etwas ratlos dreinblickender Herr mit Bart schwingt eher unmotiviert die Schneeschaufel. Es ist der berühmte russische Komponist Peter Tschaikowski.
Gott. Also es wäre eigentlich sehr gewöhnlich, dass er Schnee schippt. Aber warum sollte er sich dabei fotografieren lassen? Es wäre möglich, aber ich glaube eher nicht.
Richtig, Astrid. Klar, man denkt so, russischer Komponist, der schippt ja eigentlich immer Schnee. Ja. Die haben immer Schnee, völlig bescheuert. Diese Fotografie existiert nicht. Peter Tschaikowski hat sich zwar für die damaligen Verhältnisse sehr oft fotografieren lassen, allerdings eher für förmliche Porträts. Du hast völlig recht gehabt mit deiner Einschätzung. Mhm. Also deshalb habe ich jetzt auch kein Foto für dich, Astrid. Wir können es uns nicht angucken, das Bild existiert nicht. Kommen wir zum letzten Bild. Im Schuhgeschäft. Zwischen unzähligen Schuhkartons sitzt ein älterer Herr und streckt sein Bein mit einem neuen Treter lachend in die Höhe. Schuhe shoppen macht ihm offensichtlich echt viel Spaß. Es ist der berühmte russische Komponist Igor Strawinsky.
Das ist so ein ungewöhnliches Bild. Ich fände es herrlich, wenn es das geben würde. Also sage ich mal ja.
Dann schauen wir es uns doch mal an. Ich habe ein Foto für dich. Nein, ist das wunderschön.
Toll, und der Gesichtsausdruck.
Er strahlt.
Guck, ganz locker.
Er sieht wirklich überglücklich aus. Total. Ganz ehrlich, so glücklich habe ich ihn in musikalischen Zusammenhängen nicht so oft gesehen.
Ja, gut.
Witzig, ich kann es gut nachempfinden. Ein schönes Paar Schuhe hat einfach was. Da muss man strahlen, wunderbar.
Leider sieht man die nicht, was er für sich da welche geleistet hat. Schade. Vielleicht Hausschuhe, gemütliche Hausschuhe.
Wir können euch natürlich die Fotos gerade nicht zeigen, die Astrid und ich hier gerade begeistert anschauen, aber für euch verlinken wir sie einfach in den Shownotes. Dann könnt ihr auch mal schauen, worüber wir gerade gesprochen haben. Wir haben heute von dir wunderbar gehört, Astrid, dass du uns echt gut kennst. Bist schon viele, viele Jahre bei uns ganz dicht dabei. Wie würdest du jetzt nach deiner ganzen Erfahrung mit uns und dem, was du in Bildern festgehalten hast, das BSO beschreiben? Wie sind wir so drauf?
Freundlich, zugewandt. Experimentierfreudig, eigentlich nur positiv, in die Zukunft blickend, kämpferisch. Es geht euch immer um die Sache, nicht um, also ich habe nie das Gefühl, dass sich da jemand für sich selbst kämpft, sondern es geht immer um die Sache, extrem positiv.
Schön.
Und ja, man kann ja nur das fotografieren, letztendlich was auch da ist. Wenn ich jetzt nur Muffelgesichter hätte, müsste ich halt Muffelgesichter fotografieren, aber es ist ja nicht so.
Ich finde, das ist ein sehr positives und herrliches Schlusswort. Ich danke dir, Astrid, hat großen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du dann irgendwann vielleicht ein Foto für mich hast.
Immer, Anne.
Dieses Jahr feiert unser Orchester sein 75-jähriges Jubiläum. Ich weiß, ich wiederhole mich, die meisten von euch haben es ja schon mitbekommen. Aber wir wollen das runde Geburtstagsjahr natürlich ordentlich auskosten. Und da ich weiß, dass viele von euch das gerne wissen würden, habe ich unseren Chefdirigenten Simon Rattle gefragt, wie werden denn eigentlich Geburtstage im Hause Rattle gefeiert?
We don't have big traditions. Of course, it's a typical musical household, so there's going to be food involved. So it tends to be our favorite food. I mean, I know our eldest son, who's shortly going to be 19 years old, he loves these particular Czech donuts. So we always know his birthday is the donut birthday. I don't have the donut fixation in that same way, although to look at me, you'd think I did. I mean, we love just to disappear to some fantastic restaurant and allow someone else to do that.
Also ich finde das total sympathisch, dass im Hause Rettel doch eigentlich ziemlich einfach Geburtstag gefeiert wird. Wie bei uns allen steht natürlich Essen ganz oben im Kurs an Geburtstagen und bei seinem Sohn anscheinend ja tschechische Donuts. Das sind sowas ähnliches wie Krapfen. Ja, und Simon Rattle geht natürlich gerne essen an seinem Geburtstag und lässt sich fein bekochen. Noch mehr Jubiläumsgeschichten von Simon Rattle und von meinen Orchesterkolleginnen und Kollegen bekommt ihr in den nächsten Podcast-Folgen zu hören. Bevor wir aber für heute Schluss machen, habe ich wie immer einen Podcast-Tipp für euch. Diesmal von meinem lieben Musikerkollegen Simon Höfele.
Hi, ich bin Simon Höfele. Ich bin Trompeter, Barista, Fotograf und seit neuestem bin ich auch Host des Podcasts Classic Crush. Wenn euer Leben nicht ohne Musik funktioniert, wenn ihr einen Soundtrack braucht, um zum Bäcker zu gehen, wenn ihr sagt, ohne Musik geht bei mir gar nichts und Musik macht mein Leben lebenswert, dann ist dieser Podcast für euch.
Am liebsten würde ich wirklich niemals sterben, damit ich immer wieder dieses Gefühl erleben kann, wenn man eben sowas entdeckt.
Ich darf hier alle zwei Wochen mit jungen, inspirierenden Menschen reden, die genau dafür leben. Sie alle stehen an einem ziemlich spannenden Punkt in ihrer Karriere, gehen gerade alle tierisch ab, sind aber trotzdem normal geblieben und haben Themen mitgebracht, die uns alle angehen.
Durch den Einfluss von KI haben wir genau das Gegenteil, dass die persönliche Perspektive umso mehr an Wert zugewinnt. Und diese Einzigartigkeit ist eben das, was uns ausmacht.
Ich bin hyped und würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet.
Classic Crush mit Simon Höfele zu finden in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne eure Podcasts hört. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn doch gerne, erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und Bekannten und lasst mir gern auch eine gute Bewertung da. Das wäre fantastisch. Dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.